Ich habe jetzt die wunderbare Chance, auch noch ein bisschen zu gehen, indem ich nämlich das Mikrofon weiterreiche. Ich reiche es als allererstes an jemanden, der gerade seine Gemeinwohlbilanz gemacht hat. Und vielleicht können Sie uns ganz kurz nochmal sagen, was Sie für Erfahrungen gemacht haben. Das habe ich vorhin zufällig erfahren und ich will die Chance nicht einfach vorbeigehen lassen. Bitte sagen Sie doch ganz kurz Ihren Namen und was Sie für Erfahrungen gemacht haben. Danke.
Ja, guten Abend. Ich bin Gunnar Laufer-Stark. Ich bin der Vorstand der Nestbau. Ich traue es mich jetzt kaum zu sagen. Der Nestbau AG. Und wir sind wohl tatsächlich, das war mir vorher nicht bewusst, das erste Unternehmen, das in Tübingen eine Gemeinwohlbilanz erstellt hat. Wir kommen vom Wir kommen eigentlich daher, dass wir zwei Probleme versuchen, ein bisschen zu lösen. Das eine ein echtes, nämlich dass bei uns bezahlbarer Wohnraum fehlt, und das andere ein gefühltes, nämlich dass es Leute gibt, die ein bisschen Geld übrig haben und die keine, sagen wir mal, ethisch vertretbare Anlagemöglichkeit finden. Und darüber haben wir dann angefangen, tatsächlich Häuser zu bauen, in denen Wohnungen vermietet werden unter Mietspiegel. Und wenn du anfängst, Häuser zu bauen, dann kommst du eigentlich zwingend drauf, wie, unter welchen Bedingungen arbeiten eigentlich die Menschen, die die Häuser bauen. Und wo kommt eigentlich das Material her? Ich wusste am Anfang nicht mal, wie viel wiegt so ein Haus, wie viele Tonnen Beton sind da drin, wie viele Tonnen Stahl sind da drin. Und das war für uns tatsächlich, also über diese Frage bin ich praktisch zwingend zur Gemeinwohlökonomie gekommen und zwingend drauf gekommen, zu sagen, dann lass uns mal über das Finanzielle hinaus diese anderen Aspekte ein bisschen behandeln. Und das haben wir jetzt ganz frisch gemacht. Sie ist auch noch nicht zertifiziert, die Bilanz. Aber die Erkenntnisse und der erste Schritt war kolossal gut für uns. Ja.
Dann bitte ich Sie jetzt, Fragen zu stellen. Eine Frage ist immer kurz und endet mit einem Fragezeichen zur Erinnerung.
Ja, vorhin ist auch das Stichwort Postwachstum gefallen. Sind Sie der Meinung, dass sich die Gemeinwohlökonomie und das Modell der Postwachstumsökonomie miteinander vereinen lassen?
Also ich bin der Überzeugung, das habe ich ja vorher auch versucht darzustellen, das mit dem 3. Mai letzten Jahres. Ich glaube, es ist gar nicht die Frage, ob sich das verbinden lässt. Wenn sich es nicht verbinden lässt, dann haben wir ein großes Problem. Also die Gemeinwohlökonomie oder die Idee der Gemeinwohlökonomie muss zwingend kombiniert werden mit dem, dass die Leute oder wir alle, begreifen, dass das Wachstum hinter uns liegen muss. Also wir müssen eine Ökonomie entwickeln, die nicht vom Wachstum lebt. Das hält der Planet nicht mehr aus. Wir bekommen eine Ahnung davon, dass es tatsächlich so ist, wie wir schon lange vermutet haben. Von daher ist es für mich zwingend zu verbinden. Das eine oder andere ist für mich persönlich überhaupt nicht denkbar.
Ja, eine Frage dazu ist schon noch zu stellen, nämlich Wachstum von was und von wem und auf wessen Kosten. Sonst ist es absolut richtig, wenn wir, wobei ich also eher skeptisch bin, dass wir als 8 Milliarden Menschen ohne Wachstum auskommen könnten. Wenn wir also jetzt sagen, dass die Leute, die noch weit, weit unter unserem Niveau leben auf dieser Welt, bitte aufhören sollen, auch mehr zu verbrauchen, und wir stellen uns nur darauf ein, nicht mehr zu verbrauchen als bisher, dann wäre das schon meiner Meinung nach keine gerechte und durchführbare Sache. Das würde bedeuten, Weltkriege für Ressourcen. Also letztendlich muss man wirklich immer danach fragen, gibt es überhaupt eine Ökonomie ohne jedes Wachstum, oder ist Wachstum zum Beispiel an ressourcenschonenden Maschinen, an ressourcenschonenden Ideen nicht doch auch notwendig, wenn wir überhaupt auf einen Weg kommen wollen, diese 8 Milliarden Menschen oder bis 2050 10 Milliarden Menschen würdevoll leben zu lassen, dann ist das schon eine gewaltige Frage. Dass wir ohne weiteres Wachstum auskommen können, da gebe ich Ihnen recht.
Ja, ich habe ja vorhin versucht, mal das Thema Ökologie zu spielen. Es ist logisch, dass wir dauerhaft die Form der Landwirtschaft nicht fortführen können. Das ist irgendwie ganz offensichtlich. Also da bin ich ganz bei Michael Schneider. In der Form weiter wirtschaften, das geht voll in die Hose. Und das gilt quasi, glaube ich, für alle Bereiche im Sozialen wie im Ökonomischen genauso. Also von daher gibt es für mich auch gar keine Option, wie suffizient zu leben. Und da müssen wir die Vorbilder werden, um eben nicht zu sagen, ihr müsst sparen und wir dürfen weiter sauigeln. Also absolut, wir müssen die Vorbilder werden und wir müssen Technologien erfinden, die es ermöglicht, ressourcenschonend Vorbild zu werden in einer Form, dass wir eben am 31.12. soweit sind und nicht Anfang Mai oder jetzt ja schon im April dieses Jahr. Ja.
Sind Sie denn der Meinung, dass wir auf dem heutigen Niveau unseres sogenannten Wohlstands tatsächlich verharren können? Das heißt, mit neuen Technologien das alles aufrechterhalten können, was wir jetzt haben, nur halt mit neuen Technologien ressourcenschonend auf dem gleichen Level zu bleiben? Oder müssen wir uns nicht auch damit auseinandersetzen, dass wir seit 30 Jahren, glaube ich, darüber diskutieren, dass wir über unsere Verhältnisse leben?
Ja, ich habe das Wort Suffizienz angesprochen. Das sagt ja genau das. Wir müssen dahin zurück, dass es aufgeht. Und derzeit geht es definitiv nicht auf. Ich habe das saturierte Tübingen erwähnt. Sind wir alle Teil davon.
Ich finde, wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht schon wieder denken, wir könnten die Welt retten. Und also die Welt leidet seit 100 Jahren an unserer Art zu wirtschaften und zu konsumieren. Also ich finde, es ist undenkbar aus meiner Sicht, bei dieser endlichen Welt weiter so zu machen oder auch zu stagnieren. Also wir sind auf einem Niveau, der Nico Pecht, der schon erwähnt wurde, sagt, die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts ist unser Ziel. Das müssen wir erreichen. Und ich bin schon älter und manche unter Ihnen auch. Wir wissen noch, was in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts möglich war. Und ich erinnere mich nicht an Menschen, die gestorben sind an Hungers oder erfroren sind im Winter. Und da gab es noch Winter, wie sich's gehört hat. Also meiner Ansicht nach, wir können uns nicht die Augen verschließen. Also die Effizienz in der Entwicklung von Technik oder von Wirtschaft oder von Energiesuffizienz, die wird niemals, meiner Ansicht nach, diese Lücke schließen, die wir gerissen haben. Niemals.
Mir ist in der Diskussion jetzt eine Sache aufgefallen, dass wir jetzt zum ersten Mal auch richtig wirklich global und international die Verbindung herstellen. Das ist natürlich ein zentraler Punkt. Also wir haben so ein bisschen über die Gemeinwohlökonomie jetzt im deutschen Rahmen, lokal und so weiter gesprochen, aber eigentlich führen wir jetzt klar die Diskussion in die Richtung, dass wir sagen, wenn das nicht ein weltweites Projekt wird, also eine Vernetzung über die Länder hinweg, und Sie sagen mit Recht, es gibt es ja in verschiedenen Ländern auch schon, dann hat es gar keinen Sinn. Vielleicht ist es ein Aspekt, den man nochmal erwähnt haben sollte. Ja.
Ich möchte eine Antwort geben und keine Frage stellen. Und zwar haben Sie gefragt, ob das so weitergeht oder ob wir nicht verzichten müssen. So habe ich das verstanden. Und einfach mal ganz persönlich, also ich habe mir überlegt, wie muss ich leben persönlich, um dem gerecht zu werden. Und eine Antwort habe ich bekommen beim Wort in den Tag, theologisch, wo jemand beantwortet hat, aber auch begründet auf einer Studie, die wohl durchgeführt wurde, dass wir zurück müssten zu einem Lebensstil der 60er Jahre. Also das heißt, da ist keiner verhungert, da hat man vielleicht maximal ein R4 gehabt und man ist vielleicht einmal an die Adria gefahren, wenn überhaupt. Und man hat sein Gemüse noch im Garten angebaut und es gab Leute, die haben auch für andere gearbeitet, sogenannte Hausfrauen. Ich will jetzt nicht zurück zur Hausfrau, aber die hat einfach auch eine gewisse Sparsamkeit gehabt. Und ich denke, was ganz wichtig ist, ich kann meine Kinder nicht überzeugen, wenn ich sage, ihr müsst jetzt alle verzichten und Jahrzehnte haben wir nicht verzichtet, sondern ich darf einfach auch demonstrieren, es ist auch ein Gewinn. Also ich sehe in dem Verzicht nicht nur irgendwie einen Verlust, sondern ich sehe da einen Gewinn. Also ich selber habe seit 2 Jahren kein Auto und dadurch habe ich auch Zeit gewonnen, Begegnungen gewonnen, viel Austausch gewonnen, viel gesehen. Und ich merke, in dieser Welt ist so viel mehr da, als wir brauchen hier in unserem Tübingen. Ich habe mein halber Hausrat aus so Kisten, aber jetzt höre ich auf.
Also ich kann es aber aufnehmen, was das Auto angeht. Ich habe eine Bahncard 100 und das ist tatsächlich nicht immer ein Gewinn, sondern das heißt viele späte Nächte in Herrenberg, kein Zug fährt mehr und so. Also es ist schon auch eine Einschränkung für jemand, der so im Job steht wie ich. Also sozusagen mein Leben so zu planen, dass ich das zu 98% umgesetzt bekomme, ist nicht immer nur ein Gewinn. Ich lerne nette Leute kennen im Zug, aber es ist schon auch ein harter Job.
Ja, ich möchte mich als erstes bedanken, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier mit uns diese neuen Gedanken zu erörtern. Und der Hinweis, dass so vom Bewusstsein her die Menschen jetzt so 80-90% eigentlich das Gefühl haben, so kann es nicht weitergehen. Das ist ja deutlich im Raum, was da steht. Und meine Frage ist, ich meine zu spüren, dass das, was Christian Felber einerseits und auch Herr Schneider da anstrebt, in einem größeren Zusammenhang steht, was ich nennen möchte, jetzt mal die große Transformation, die seit 100 Jahren bekannt ist. Ich meine damit die soziale Dreigliederung, etwas, in dem man sozusagen eine ganze Gesellschaft in einen ganz anderen Bereich hinein transformiert, in dem alles das, was auch die Dame jetzt sagte, dann sich wiederfinden kann. Auch eine Demokratie, die vom Bürger ausgeht. Und meine Frage ist, ist Ihnen das bewusst, dass das da im Hintergrund mitschwingt, dass sich auch Christian Felber wohl damit auseinandergesetzt hat, dass aber dann die Gemeinwohlökonomie nur ein Aspekt jetzt ist von dieser großen Veränderung? Danke.
Ich denke, dass es sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer und Manager gibt, die diese Transformation, so wie Sie es gerade geschildert haben, nicht absolut im Fokus haben. Aber ich bin genauso sicher, dass es sehr, sehr ein guter Anteil, ich würde mal sagen von 10-20% dieser Gemeinwohlökonomen tatsächlich auch diesen Aspekt in ihrem Denken und Handeln drin hat. Und da kann man dann schon davon ausgehen, okay, das könnte auch etwas Größeres werden.
Darf ich noch einen Satz kurz sagen zu vorhin? Also ist die Welt retten. Also ich finde, die Welt retten ist immer ein, also ich meine, ist wirklich ehrlich positiv, ist ein gutes Ziel. Ist ein ziemlich gutes Ziel. Jetzt ist immer die Frage, wie kommen wir da hin? Also welches Leitparadigma haben wir? Und ich finde aber, es gibt im Talmud so einen schönen Satz, der sagt, wer einen Menschen gerettet hat, hat die Welt gerettet. Und das ist für mich so ein Runterdeklinieren, ein Runterbrechen dieser Riesenproblematik, die uns erschlägt und die uns in einen Status der kompletten Hilflosigkeit versetzt und sagen, nee, sondern es sind die kleinen Schritte. Die sind vielleicht nicht immer weltbewegend, aber wenn sie sich summieren, sozusagen, wenn Bewegung in die Vielzahl kommt, dann genau diese Entwicklung bewirken. Deshalb finde ich diese Anfänge, auch wenn man dann wieder mal eine Sackgasse entdeckt hat, das ist ja manchmal auch hilfreich, diese Anfänge wirklich auch nicht gering zu schätzen, sondern es zu tun. Also es im Kleinen zu tun und den großen Kontext nicht aus dem Auge zu verlieren. Also beides finde ich einfach elementar wichtig für sich entwickelnde Ideen, super. Systeme, wie auch immer.
Und um da vielleicht noch eins kurz anzuknüpfen, da ist ja was ins Rollen geraten, auch dank Greta Thunberg. Ich bin jetzt selbst bei den Scientists for Future unter anderem dabei, weil ich ja auch mal promoviert habe und so, dann darf man da mitmachen. Lest da mit. Ich finde es so total toll, dass irgendwelche Weltraumforscher sich tatsächlich genau diese Gedanken machen. Die haben zwar keine Ahnung über Ernährung, da muss man dann manchmal nachsteuern und so, aber die sind voll in vollem Eifer, mitten in ihrem Job stehen, Professoren teilweise. Finde ich toll. Jetzt gibt es die Psychologists for Future, die Parents gibt es ja sowieso. Also ich finde, die Grandparents, das ist eine Bewegung, das ist ja phänomenal. Also das müssen wir schon auch mal wahrnehmen, dass das ja nicht nur unsere Jugend ist, die da auf der Straße ist, sondern dass da durch alle Gesellschaftsschichten wirklich Leute aufstehen und sagen, wir dürfen in unserer jeweiligen Profession so nicht weiterwursteln. Also das ist schon auch was mich bestärkt darin, dass da Erkenntniszuwächse da sind seit dem September vor 1,5 Jahren, also als Greta das erste Mal auf der Straße war, die absolut dringend notwendig sind. Und deshalb gibt es gar keine andere Option, als dass wir alle in unseren jeweiligen Bereichen nicht mehr so weitermachen dürfen, wie wir es bisher tun.
Also ich bin von der Schwäbischen Alb, wie schon gesagt, und ich bin eher ein bisschen bodenständiger, aber ich würde sagen, das ist der Schlüssel für das, was auf uns zukommt, dass wir uns zusammentun. Ob das jetzt Gemeinwohlökonomie heißt oder ATTAC oder XELS, ich glaube, es geht gar nicht anders. Wir müssen uns zusammentun, weil das wird schon eine harte Nummer. Also das durchzustehen sollte uns schon auch schrecken, aber es sollte uns dann immer schrecken, wenn wir uns zusammentun. Deshalb meine ich, auch eine Genossenschaft oder eine andere Art, sich zusammenzutun, ist immer ein guter Weg. Und ich finde trotzdem, ich habe es schon mal gesagt, wir sollten irgendwie an die Orangenpflüger in Brasilien auch denken, die 15 Stunden arbeiten für 5 Euro, dass wir um 69 Cent Orangensaft trinken können. Mir ist immer noch ein bisschen zu sehr Nabelschau.
Ich muss jetzt was dagegen halten. weil die Frage, können wir die Welt retten, ja, die jetzt ein paar Mal kam, einer meiner Lieblingssprüche von Hagen Rether ist, wer denn sonst? Ich sehe sonst gerade niemand. Ja? Also wer, wenn nicht wir, soll anfangen? Wir wissen natürlich, dass wir es nicht alleine schaffen. Kein Unternehmer, der hier sitzt, kein Gutmensch, auch Tübingen nicht, auch nicht, wenn Tübingen jetzt insgesamt aufhört zu atmen. Darum geht es aber, glaube ich, nicht. Sondern es geht, und wenn wir heute über die Gemeinwohlökonomie sprechen, und wir haben jetzt die ökologischen Aspekte sehr in den Vordergrund gestellt, und ich bin wahrlich ein Fan davon, mehr auf Ökologie zu achten. Nur heute geht es um ein Wirtschaftsmodell. Das heißt, es geht um einen Aspekt, den ich für relativ wesentlich halte, um Ursachen zu verändern. Und die Ursache, da sind wir ganz beieinander, ist eine völlig entfesselte Wirtschaft zum Selbstzweck, Neoliberalismus und so weiter, die so nicht weitergehen kann. Und völlig unabhängig, was ansonsten, es werden brutal harte Zeiten auf uns zukommen und ohne Verzicht, also auch um nochmal die Frage zu beantworten, meine persönliche Meinung, da spreche ich jetzt aber nicht für die Gemeinwohlökonomie, ohne Verzicht wird es nicht gehen. Wir leben auf einem viel zu hohen Niveau, das geht auch nicht über effizientere Methoden. Wir suchen nur gerade nach einem anderen Begriff als Verzicht, damit es nicht ganz so negativ konnotiert ist, damit wir schneller die Leute erreichen, damit dieses gute Lebensgefühl, also eine Genügsamkeit, ist auch noch kein richtig schöner Begriff, aber es fühlt sich richtig an, es fühlt sich gut an, wenn man sich mal auf den Weg gemacht hat. Aber wir als Wirtschaftsvertreter müssen unseren Teil dazu beitragen, weil wir sind Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und natürlich, wir brauchen eine Wirtschaft, wir brauchen Lebensmittel, wir brauchen in allen Bereichen das. Aber jede Unternehmerin, jeder Unternehmer muss sich seiner Verantwortung, seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst werden. Und dafür ist für mich die Gemeinwohlökonomie zumindest das schlüssigste Konzept, was ich gefunden habe. Und ich finde da nicht alles gut. Aber es ist zumindest mal ein relativ weitgehender Entwurf, ein demokratisch beschlossener Entwurf, der mir Hoffnung gibt. Und wir brauchen auch Hoffnung. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, weil diese man nennt es mal Mindset-Shift, also diese gesellschaftliche Veränderung, Werte- und Bewusstseinswandel, wenn wir darauf warten, dass er über Verzicht geht, dann heißt es, wir warten, bis es knallt. Davor wird es nicht passieren. Der Mensch ist so gebaut. Das heißt, entweder wir schaffen es, Dinge positiv zu besetzen, als letzten Ausweg, oder es rumst im Karton. Und deswegen haben wir uns einfach entschieden, wir fangen jetzt an. Ende der Diskussion. Also nicht Ende der Diskussion, aber für uns.
Man muss ja mal vielleicht auch daran erinnern, dass wir hier ein System haben, was man soziale Marktwirtschaft nennt. Und das war ja ursprünglich von der Idee her, genau das, dass man sagt, die Wirtschaft muss in gewisser Weise strukturiert werden. Ja, wir müssen bestimmte soziale Werte, wir müssen bestimmte Werte in den Vordergrund stellen. Das ist ja die Idee der sozialen Marktwirtschaft. Ja, die wird zwar pervertiert zum Teil und die wird sehr merkwürdig interpretiert, aber diese Kombination aus Ethik und zu sagen, das ist richtig und gut und ökonomischer Intelligenz, das ist eigentlich ein Modell, das gut funktioniert hat. Ja? Und jetzt zu sagen, wir gehen den nächsten Schritt, ja, liegt durchaus in der Logik der ganzen Sache. Es ist also nicht so, dass die Gemeinwohlökonomie etwas Fremdes ist, das irgendwie vom Mars gefallen ist, sondern das steht in dieser Ideengeschichte der sozialen Marktwirtschaft vollkommen logisch drin. Oh, nur als kleiner Einwurf.
Ja, ich hätte ganz kurz zwei Kommentare. Und zwar einmal, weil es ja gerade wieder um dieses Thema Wir ging, also dass wir verzichten müssen. Und ich glaube, da muss man aufpassen, wenn man immer von wir spricht. Weil ich glaube nicht, dass die hungernden Kinder in Afrika zurückfahren müssen. Und deswegen ist es halt, finde ich, sehr gefährlich, wenn man immer sagt, wir müssen zurückschrauben, weil bei ganz vielen, denen es nicht so gut geht, kommt dann an, oh, wir kriegen noch weniger. Und was machen die dann am Ende? Die wählen gegen die Gemeinwohlökonomie. Obwohl die Gemeinwohlökonomie zum Beispiel dafür sorgen würde, dass sie mehr bessere Gehälter bekommen, vielleicht bedingungsloses Grundeinkommen, etc. Also es gibt ja noch ganz viele Dinge, die zur Gemeinwohlökonomie dazugehören. Das heißt, da, finde ich, sollten wir alle ein bisschen differenzieren und eben nicht aufpassen, dass wir das immer so in diesem Kollektiv sagen. Genau, das ist das eine. Und das andere ist, vorher ging es ja kurz darum, welche Branchen, in welchen wird es schwierig sein, das Ganze umzusetzen bei der Gemeinwohlökonomie. Und es ist aber so, dass ja Unternehmen ist ja im Prinzip was Künstliches von uns Geschaffenes. Also Unternehmen sind ja letztlich immer Menschen. Ja, Unternehmen bestehen durch die Menschen. Und deswegen ist es am Ende so, dass man sich ja fragen muss, wer hat denn keinen Bock auf die Gemeinwohlökonomie, wer hat denn kein Interesse daran? Und es sind nicht Branchen und es sind auch nicht einzelne Unternehmen, sondern am Ende landet man immer bei den Eliten, bei den Superreichen, beim Establishment, das sehen wir ja gerade wieder in den USA, wo man Bernie Sanders jemand hat, der zum Beispiel dafür sorgen will, dass alle eine Krankenversicherung haben, was ja verrückt ist, dass es dort noch immer nicht so ist. Und da sind wieder die Eliten, die dagegen schießen, die keinen Bock drauf haben, die die Leute runterhalten wollen. Und ich glaube, das muss uns klar werden, dass wir konsequent auch Parteien wählen müssen. Das ist nun mal die Macht, die wir haben. Und dass wir gegen die Eliten demonstrieren müssen, weil die Eliten alles dafür tun werden, um an der Macht zu bleiben. Und das ist die Partei, die kein Interesse an einer Gemeinwohlökonomie hat.
Versuch mich kurz zu fassen. Wir sollten jetzt keine semantische Diskussion finden. Ich halte es schon richtig dafür, dass wir sagen, wir müssen uns beschränken, weil was im Moment passiert ist, dass die, das, was sie Elite nennen, halte ich übrigens überhaupt nicht für eine Elite. Also im Gegenteil, das ist ein semantischer Fehler oder ein inhaltlicher Fehler. Die sagt nämlich, ihr müsst zurückstellen. Und das ist der Kernfehler. Wenn, dann muss man schon sagen, wenn wir von wir sprechen, dann heißt das natürlich nicht bei jedem gleich. Das ist klar. Das war mir einfach zur Richtigstellung wichtig. Wir müssen zu einem gesellschaftlichen Konsens kommen, dass zumindest unsere Gesellschaft in Deutschland im Schnitt auf einem zu hohen Niveau unterwegs ist. Und da landet man dann ganz automatisch, ich will jetzt nicht zu sehr politisch werden, sonst kommen wir vom Thema weg, bei den Feststellungen, die Sie sehr zu Recht getroffen haben.
Haben Sie als Gemeinwohlökonomieunternehmen denn eine Strategie, noch mehr Unternehmen für Ihre Werte und Ziele zu gewinnen?
Ja, eigentlich jedes Gemeinwohl ökonomisch unterwegs Unternehmen versucht ja schon allein aufgrund der Gemeinwohlbilanz, die sie erstellen muss, mit seinen Partnerfirmen und seinen Zulieferern und so weiter. Natürlich schicken wir da unsere Fragen an diese Unternehmen und damit werden die automatisch auch auf die Gemeinwohlökonomie und auf die Gemeinwohlbilanz aufmerksam gemacht. Ich sage Ihnen da ein paar Beispiele. Also wie gesagt, zuerst mal Polarstern mit Ökostrom hat sich danach sofort entschieden, auch eine Gemeinwohlbilanz zu führen. Dann die Krankenkasse, die BBKK Pro Vita hat sich danach, nachdem sie mit uns ins Geschäft gekommen ist, entschieden, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen. Und nochmal eine Firma, die fällt mir jetzt aber nicht ein, aber es ist immer so, dass jedes Unternehmen, das eine Gemeinwohlbilanz hat, ja den Auftrag gleichzeitig hat, mit seinen Partnern dementsprechend das zu publizieren und nachzufragen, was sie schon für die Gemeinwohlökonomie oder für ein nachhaltiges Wirtschaften tun. Und damit kommt automatisch alle unsere Partnerfirmen in Berührung mit der Gemeinwohlbilanz und ist für uns etwas, was wir ohne große Überzeugungsarbeit dann oder große Vorträge oder sonst was damit erreichen.
Ich wollte noch auf ein anderes Format aufmerksam machen. Wir haben ja dieses Jahr 50 Jahre Weltwirtschaftsforum Davos. Vor einem Jahr hatten wir erstmalig in Südtirol, in Bozen war es, das Best Economy Forum. Also etwas, was dem etwas entgegenstellen will, wurde auch eben gemeinsam mit der Gemeinwohlökonomie lanciert. Soll nächstes Jahr, also im zweijährigen Turnus, wieder stattfinden. Das sind ja auch Formate, die braucht's. Also wir müssen ja Davos ablösen durch eine Alternative, wo wir zeigen, es gibt auch erfolgreiche Unternehmen, die einen anderen Weg gehen, konsequent anderen Weg. Und ich glaube, also es braucht einerseits sozusagen die Mund-zu-Mund-Propaganda, aber vielleicht braucht es manchmal auch ein paar geschmeidige Veranstaltungen, wo man im Endeffekt glänzen kann. Glänzen trotz... Ja.
Darf ich dazu was erwähnen? Ja. Das ist mir jetzt noch eingefallen, weil ich die beiden Herren da hinten sitzen sehe. Jede Änderung, jeder Krieg, jeder Frieden ist immer nur möglich durch die Medienschaffenden. Wenn Sie, ich denke, die Ostverträge wären ohne Medienunterstützung von der Branchenidee zumindest nicht so schnell gekommen. Und genauso ist es mit jedem Wandel. Solange also die Medienschaffenden nicht mehrheitlich oder so bemerkbar sich mit dem Thema beschäftigen und es auch dementsprechend verbreiten, solange haben neue Ideen kaum eine Chance. Greta Thunberg ist durch die Medien groß geworden. Nicht, weil sie jeden Freitag vor ihrer Schule saß und gestreikt hat. Die Medien waren es. Und damit ist was bewegt worden. Und deshalb meine große Bitte an jeden von Ihnen, der Einfluss oder selbst Medienschaffender ist, machen Sie daraus was. Sie sind selbst mit Betroffene, wenn es nicht klappt mit einem Wandel hin zu einer Gemeinwohlökonomie.
Ich würde gerne die Frage noch mal kurz aufnehmen. Also meine Bilanz ist massiv bescheidener, aber trotzdem. Also ich finde, sowohl ein Unternehmen als auch ein Mensch im Unternehmen sollte eine Position haben.
und die vertreten. Und deshalb sitze ich auf Podien, diskutiere mit Menschen, gehe zu meinen Kollegen bei anderen Trägern und diskutiere diese Themen. Also versuche, das Thema zum Thema zu machen. Ganz einfach, dass nicht alle dann sofort sagen, ey, toll, machen wir, geschenkt. Aber zu sagen, das Thema wird ein Thema und das braucht Zeit. Und ich habe, glaube ich, 3 bis 4 Jahre, bis die ersten Resonanzen dann wirklich kamen, dass welche nachfragen, ja, wie geht es? Wie, also, und da, damit findet ja Auseinandersetzung statt. Und das finde ich elementar. Und das ist natürlich auch, wenn deshalb, je mehr sich da auf den Weg machen, desto mehr wird das Thema zum Thema. Und das halte ich für elementar auch für die Entwicklung. Also Bewegungen beginnen klein und sie wachsen, indem, ich weiß nicht, wer es vorhin gesagt hat, indem auch Menschen sich dahinter stellen und sagen, das ist mein Ding und mein Gesicht steht für Gemeinwohlökonomie und auch meine Firma, mein Verband, was immer. Das kann übrigens, das wollte ich auch noch kurz sagen, wir haben über diesen Weg auch unsere das ist für uns ein bisschen tricky mit Finanzierung, aber wir haben jetzt auch die ersten Zusammenarbeiten mit Genossenschaften. Und das ist echt cool. Also das ist irgendwie nicht ganz unsere Welt, aber man lernt ja immer. Also das ist wirklich gut. Und ich finde dann auch sozusagen, wie sagt man, Strömung ist blöd, aber Dinge, die sich in die gleiche Richtung, aber vielleicht noch anders tituliert oder auch vielleicht ein bisschen mit anderen Schwerpunkten. Ja, also why not? Aber wir können uns ja auf unglaublich viel auch verständigen. Also dieses einfach zu sagen, Man steht vor was. Also das gilt nicht nur hier, das ist, glaube ich, generell kein Fehler, wenn man vor was steht. So würde ich mal sagen.
Ich wollte gerne auf die Strategiefrage eine Antwort geben. Ja, es gibt eine Strategie, und zwar die Strategie kommt aus der Bewegung der Gemeinwohlökonomie. Es gibt ja eine Bewegung international inzwischen in, ich weiß nicht, wie vielen Ländern. Ursprünglich gegründet in Österreich, in Deutschland sind wir inzwischen über 2.500, 3.000 Leute, die dieser Bewegung angehören. Die Regionalgruppe Tübingen hier und die Regionalgruppe Herrenberg, der ich zugehöre, die haben im Prinzip genau diese Veranstaltung gegründet oder initiiert und die Vorläuferveranstaltungen. Das heißt, unsere primäre Strategie ist eigentlich das, was die Herren schon bereits erwähnt haben, das Thema überhaupt unter die Leute zu bringen, den Leuten überhaupt bekannt zu machen, dass es ein mögliches alternatives Wirtschaftsmodell gibt, über das es wert ist nachzudenken, das es wert ist vielleicht auch zu verfolgen, umzusetzen. Und dann haben wir eben den zweiten Strategieteil, dass wir auch Unternehmen gewinnen, die dann diese Strategie leben, implementieren, ihren Mitarbeitern, über ihre Mitarbeiter weitertragen. Und das sind eigentlich momentan für uns die wesentlichen Elemente, um dort mehr Informationen zu transportieren, auch diese Transformation oder was immer da noch auf uns zukommt. Das wissen wir ja noch nicht. Das haben wir alle so schön auf unseren Zielsetzungen, aber ob es tatsächlich passiert, hängt vielleicht von anderen Dingen ab, um das überhaupt möglich zu machen. Ich hätte aber noch 2 Fragen, und zwar für diejenigen, die jetzt diese Gemeinwohlbilanz implementiert haben oder schon implementieren. Wie sehen Sie denn die Positionierung dieser Gemeinwohlbilanz zur Finanzbilanz? Existiert die parallel? Existiert die solitär? Ergänzt die sich? Eine Frage. Und die zweite Frage, könnten Sie sich vorstellen, dass Elemente aus der Gemeinwohlbilanz, die vielleicht sehr positiv sind, andere Elemente in der Finanzbilanz egalisieren?
Also ich habe ja vorhin von dem Ansatz von Christian Hiss, Regionalwert AG, gesprochen, der ja genau das versucht, im Wesentlichen, also die 3 Kerngrößen der Nachhaltigkeit in eine Gesamtbilanz zu überführen. Also genau das dort eben auch im bilanziellen Sinne sichtbar zu machen, vielleicht noch monetärer gedacht, wie es die Gemeinwohlbilanz tut. Also von daher ist es vielleicht ein Schwestermodell, ein Schwestermodell, aber ich glaube, wir leben in der sozialen Marktwirtschaft. Das wurde, glaube ich, gut gesagt. Und da ist sozusagen die Gemeinwohlökonomie eine sinnvolle und notwendige Weiterentwicklung. Ich will nur vielleicht einmal noch kommentieren. Ich glaube nicht, dass wir darauf warten können, dass es sich über Mund-zu-Mund-Propaganda weiter, da können wir noch so viele Podien bestreiten. Der Druck ist viel zu groß. Wir brauchen tatsächlich einen geänderten politischen Rahmen, der genau sowas wie die Gemeinwohlökonomie zum Standard macht. So, aufs andere können wir nicht mehr warten.
Vielleicht noch einen Satz. Also immer bei uns steht jedes Jahr der Wirtschaftsprüfer auf der Matte. Und der will eine Bilanz, und zwar eine Zahlenbilanz will der. Also, oder was heißt, müssen wir ja vorlegen. Also wir sind da von der Größe her. Also momentan ist es für uns wirklich, und ich finde es aber ein Riesengewinn, das ist auch hinterliegend ein paar von unseren Mini-Pamphlete, zu sagen, wir haben diese beiden Bilanzen. Ich finde es ein Riesenfortschritt, dass ich sage, ich habe zwei. Also auch wenn ich die noch nicht ineinander schiebe, kann ich die nebeneinander legen und sage, hier könnt ihr das sehen, was wir alle eben seit vielen Jahren kennen, und hier seht ihr das andere in einer völlig anderen Logik, und beides sind wir als Unternehmen, als Stiftung.
Ja, und das Ziel bei der Gemeinwohlbilanz ist es ja, eines Tages politisch es zur Hauptbilanz zu machen und die Finanzbilanz zur Nebenbilanz. Weil dass wir weiterhin in einer Marktwirtschaft auch schwarze Zahlen schreiben müssen, wenn wir weiter existieren wollen, das ist wohl unbestritten. Aber wie gesagt, es ist nicht mehr der ausschlaggebende Faktor, wobei man ja sowieso auch die Zahlenbilanzen ja anzweifeln kann. Was nützt denn das, wenn ich in meiner Bilanz heuer tolle Zahlen hinschreibe, weil ich was verkauft habe oder weil ich nichts mehr investiert habe, um gute schwarze Zahlen herzukriegen, dann bin ich in 3 Jahren tot. Also auch die Finanzbilanz sagt keinesfalls die Wahrheit über ein Unternehmen aus. Wer das glaubt, dass das die Wahrheit über ein Unternehmen ist, der täuscht sich. Das weiß ich als Banker. Ja, was wir uns da schon getäuscht haben. Ja, also von daher, wenn eines Tages wirklich die Gemeinwohlbilanz zur Hauptbilanz wird und die Finanzbilanz zur Nebenbilanz, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Und dass die Zahlen nur einen Teil des Bildes darstellen, das gilt ja volkswirtschaftlich wie betriebswirtschaftlich. Auch das Bruttosozialprodukt, ja, ist ja, sagen wir mal, nur eine Annäherung an das, was wirklich die Realität ist, die immer sehr komplex ist. Ja, also erstmal nochmal vielen Dank. Was ich gelernt habe, ist, dass das ein Lernprozess ist, dass wir uns als Menschen weiterentwickeln, wenn wir uns damit beschäftigen. Ich fand das sehr schön, wie Sie gesagt haben, man lernt auch seine Firma besser kennen, seine Organisation, aber man lernt sich auch selbst besser kennen. Man lernt zum Beispiel, wo sind meine Ängste, wo beginne ich vorsichtig zu werden, wie weit kann ich gehen. Ja? Und dafür ist natürlich dieses Ideal, dieser Orientierungsrahmen wunderbar geeignet, für den kollektiven Lernprozess wie für den individuellen. Also ich hoffe, wir haben heute alle einen Lernprozess hier durchgemacht.